HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Rund 20 Hektar Wald. Die haben seit dem Wochenende in Flammen gestanden. Bei Mörfelden-Walldorf, beim Frankfurter Flughafen. Eine Fläche so groß wie 30 Fußballfelder. Jetzt endlich ist der Brand gelöscht. 4 Tage lang haben die Einsatzkräfte gegen die Flammen und die Trockenheit im Wald gekämpft, rund um die Uhr. Zwischendurch ist sogar ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Dann endlich der erlösende Starkregen, er hat der Feuerwehr unter die Arme gegriffen. Unsere Reporterin Vaya Stavrianos war vor Ort.
Alles ist nass. Die ersten kilometerlang gelegten dicken Wasserschläuche werden von den Feuerwehrleuten um 10:30 eingerollt und abgebaut. Dort haben die Feuerwehrleute Schläuche verlegt, durch die das Löschwasser aus dem Walldorfer Waldsee bis in das Areal direkt neben dem Flughafengelände transportiert wird. Anfangs hat auch der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport noch Löschwasser gespendet. Menschen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, heißt es vom stellvertretenden Stadtbranddirektor von Walldorf, Theo Herrmann.
Auch der Flugverkehr war nicht gefährdet. Auch die Bevölkerung von Mörfelden-Walldorf war nicht gefährdet und wurde gleich von Anfang an über dieses Katwarnsystem und Hessenwarnsystem informiert über die Situation, dass sie in dem Bereich Walldorf Nord die Fenster zu schließen haben.
Ein Campingplatz wird aber zur Sicherheit evakuiert. Und wegen der weithin sichtbaren Rauchentwicklung hatten die Walldorfer schon Angst, das Feuer könnte sich weiter ausbreiten.
Zu dem Zeitpunkt war auch meine mittlere Tochter noch unterwegs. Die kam dann auch direkt heim. Aber ich denke, die Leute haben das ganz gut im Griff und sind echt für uns da.
Feuerwehr hat gute Arbeit geleistet, sag ich mal. Können wir alle dankbar sein.
Das Problem, weil noch alte Weltkriegsmunition im Boden liegt, die zum Teil explodiert ist, können die Männer und Frauen nicht zum Löschen in den Wald. Zu gefährlich. Und wegen des Sturms können die Bäume umfallen. Aber das so dringend gebrauchte Wasser kommt leider nicht. Also Feuerwehrleute raus, dafür von außen mit Sprinklern den Boden feucht halten, damit das Feuer innerhalb dieser Zone kontrolliert abbrennen kann. Ein Heli wird wegen der Explosionsgefahr durch die Munition wieder abgezogen, erklärt Theo Herrmann.
Am Sonntagmittag hatten uns 2 Hubschrauber mit Löschbehälter tatkräftig unterstützt. Aber wie bekannt wurde, dass da Kampfmittel hochgegangen sind, dürfen die nicht mehr fliegen, sondern nur in einer Höhe von 1000 Meter. Und da haben diese Löschbehälter keinen Löscherfolg mehr. Deshalb musste man den Einsatz der Hubschrauber dann absagen.
Ein weiteres Problem, die Nadelbäume in diesem Wald, überwiegend Kiefern, sind Flachwurzler. Sie verteilen sich wie ein feines Netz nah unter der Oberfläche und wirken wie eine Zündschnur bei so trockenem Boden.
Durch das Wurzelwerk hat sich das Feuer weiterentwickelt, wo man also nicht erkennen konnte. Das ist auf einmal 15 Meter wieder hochgekommen. Dann waren wir eine neue Brandstelle gehabt.
Fazit, die Natur behält am Ende die Kontrolle über dieses Feuer. Durch die Trockenheit und den Wind kann es sich überhaupt erst so stark und so schnell verbreiten. Und der Starkregen am Morgen löscht es dann am Ende. Jetzt will die Feuerwehr weitere Sprinkler einkaufen, um wenigstens von außen Brände dieser Art im Zaum zu halten.
4 Tage lang hat er gedauert, der große Waldbrand bei Mörfelden-Walldorf. Jetzt sind die Flammen gelöscht. Vaya Stavrianos war das. Die hessische Polizei, die hat ja wegen der Drohmail-Affäre in den letzten Wochen viele Schlagzeilen gemacht, weil persönliche Daten von Polizeirechnern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden sind. Hessens Innenminister Peter Beuth will deswegen erkennbar mal einen Kontrapunkt setzen. Er hat in Frankfurt ein Entwicklungszentrum vorgestellt, das Softwarelösungen für die hessische Polizei entwerfen soll. Dabei war natürlich auch der Hessische Rundfunk. Und zwar war unser Reporter Nikolaus Buschlüter dort.
In so einem exklusiven Umfeld arbeiten in Hessen vermutlich nur ganz wenige Polizisten. Frankfurter Westhafen, modernes Bürogebäude, Blick auf Wasser und Yachten. Und dazu noch die typische Startup-Atmosphäre. Also Großraumbüro mit Unmengen Post-it-Notes an den Wänden und natürlich einer für alle zugänglichen, sicherlich nicht billigen, opulenten Espressomaschine. Innenminister Peter Beuth ist schon jetzt stolz auf die neue Polizeidienststelle.
Ja, wir haben bei der hessischen Polizei jetzt einen sogenannten Innovation Hub 110 gegründet. Dort haben wir 25 Kolleginnen und Kollegen, die im Moment schon sich um technische Innovationen bemühen, um IT-Innovationen für die hessische Polizei.
Schon vor der offiziellen Eröffnung hat die Mischung aus IT-Spezialisten und erfahrenen Polizeibeamten in der neuen Denkfabrik ein erstes Produkt entwickelt. Eine Verkehrsunfall-App für Smartphones, die das mühsame Aufschreiben der Daten von Verkehrsunfallteilnehmern auf einem Notizblock überflüssig machen soll. Personalausweise und Fahrzeugscheine werden einfach eingescannt, erzählt Polizei Oberkommissar Chihan Kurumnu.
Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Unfall auf der Autobahn haben und die Autos rasen an einem vorbei, man nimmt einen Unfall auf dem Seitenstreifen auf, hat es abgesperrt und die rasen an einem vorbei, man hat persönlich Angst und man möchte so schnell wie möglich weg. Und durch die Unfall-App ist man schnell weg und hat die Fahrbahn geräumt.
Natürlich spielt auch der hessische Drohmail-Skandal bei der Eröffnung des Innovation Hubs eine Rolle. Vorgestellt wird ein sogenannter Handvenenscanner, der illegale Datenabfragen an Polizei-PCs zumindest erschweren soll. Das System wird derzeit in einem Polizeirevier in Rüsselsheim getestet und sieht aus wie eine ganz normale Computermaus. Der Benutzer hält seine Hand über die Maus und sofern er berechtigt ist, entsperrt sich der Bildschirm. Natürlich müsse Datenschutz aber nicht nur technisch forciert, sondern auch woanders präsent sein, gibt der neue Landespolizeipräsident Roland Ullmann zu.
Da müssen wir nochmal einen deutlichen Schwerpunkt setzen und die Kolleginnen und Kollegen entsprechend informieren, aber auch ausbilden, damit Datenschutz einfach in den Köpfen am Ende ankommt. Und das darf eben nicht nur im Studium am Anfang sein, sondern das muss sich, je nachdem wie jemand auch Führungsaufgaben nachher übernimmt, das muss ein fortwährender Prozess sein.
Wie viel der hochmoderne IT-Think-Tank der Polizei im Frankfurter Westend den hessischen Steuerzahler genau kosten wird, hatte der Innenminister bei der Eröffnung leider nicht parat. Das Zentrum sei aber nach seiner Kenntnis bundesweit einmalig.
Ein neues, modernes Zentrum für Softwarelösungen für die hessische Polizei. Das gibt es jetzt in Frankfurt. Nikolaus Busch-Lüther hat es sich angesehen. Wir Menschen in Deutschland sind Zoofreunde, kann man sagen. Das zeigt zumindest eine aktuelle Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa. In Auftrag gegeben hatte die der Verband der Zoologischen Gärten. Mehr als 80% der Befragten sagen, wir sind für Zoos. 12% lehnen Zoos ab. In Kronberg gab es mehr Details zu der Umfrage. HR-Inforeporterin Jutta Nieswand fasst zusammen.
Gleich hinter dem Eingang des Opel-Zoos herrscht Gedränge. Große und kleine Ziegen drängeln sich um die Karotten, die ihnen Kinder, Eltern und Großeltern hinhalten. Grundsätzlich finden die Besucher Zoos gut.
Sinnvoll sind sie schon für die Kinder, um einfach mal zu zeigen, wie verschiedene Tiere leben. Ne? Aber ich finde es immer schade, dass Tiere halt in Käfigen gehalten werden.
Zoos sind in meinen Augen eine Einrichtung und Institution zum Artenerhalt.
Für mich ist es wichtig, dass einfach meine Tochter lernt, welche Tiere es gibt und einfach auch sie mal in live sieht und nicht immer nur vorm Fernsehen, sondern dass man die eben auch mal in echt sehen kann.
Diese grundsätzliche Zustimmung spiegelt sich auch wieder in der aktuellen Forsa-Studie, für die rund 1000 Deutsche online befragt wurden. Veröffentlicht wurde sie schon Anfang Juli, doch jetzt haben die drei großen Zoos des Rhein-Main-Gebiets sie nochmal präsentiert. Der Opel-Zoo, der Zoo Frankfurt und der Zoo Vivarium Darmstadt. Denn sie wollen sich zusammen stark machen für ihre gemeinsamen Ziele, so Thomas Kaufels, Direktor des Opel-Zoos.
Mich freut natürlich sehr, dass eine so hohe Zustimmung jetzt manifest ist und dass man darauf zurückgreifen kann und da so eine Argumentation benutzen kann.
Schließlich argumentieren Zoos Land auf Land ab, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. So züchten sie bewusst Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Deshalb arbeiten sie auch zusammen und nicht gegeneinander, sagt Miguel Casares, Direktor des Zoos Frankfurt.
Wir müssen priorisieren, also jeder Zoo hat so sein Gebiet oder seine Tierartengruppe. Wir wollen die alle verknüpfen mit Naturschutzprojekten. Wir haben letztes Jahr Pinguinanlage eröffnet und das verknüpfen wir mit Svenisco. Das ist eine Naturschutzorganisation, die aktiv die Humboldt-Pinguine schützen an der Küste Chile und Peru. Das ist ein Beispiel.
Laut Forsa-Studie befürworten das viele Menschen. Immerhin 2/3 halten es für wichtig, dass Zoos sich dem Schutz der schwindenden Biodiversität verpflichtet haben. Die Studie hat auch ergeben, dass mehr als 2/3 etwas über Tiere bei ihrem Zoobesuch gelernt haben. Das freut Frank Felte, Zoopädagoge am Zoo Vivarium Darmstadt, besonders.
Die Kinder von heute sind die Naturschützer und die Entscheidungsträger von morgen. Wenn wir denen heute schon beibringen, dass Tiere lebenswert sind, dass sie schützenswert sind, dass ökologische Zusammenhänge wichtig sind, dann ist das eine ganz wichtige Voraussetzung für den Artennaturschutz und eben auch für den Schutz von uns Menschen in der Zukunft.
Doch es gibt nach wie vor Menschen, in der Forsa-Studie 12%, die Zoos ablehnen. Opel-Zoo-Direktor Thomas Kaufels meint dazu:
Es gibt im Moment keine Alternative zu Zoologischen Gärten, wenn sie ihre Aufgabe ernst nehmen, und das tun sie. Es gibt keine andere Institution, die Tiere überhaupt vorm Aussterben retten kann. Das können die, die die Zoos kritisieren, erst recht nicht.
Ergebnisse einer Forsa-Umfrage, die sind in Kronberg noch einmal vorgestellt worden. Jutta Nieswand hat sie zusammengefasst. Okay, Fliesen legen, das ist nicht jedermanns Sache. Das muss man aber können, ist klar. Aber was Sie vermutlich noch nicht wussten, man kann daraus sogar einen Sport machen. Und das ist kein Scherz, es gibt eine Nationalmannschaft der Fliesenleger. Die trainiert derzeit erstmalig in Kassel und das hat seinen Grund, denn der neue Trainer kommt aus Nordhessen. Unser Reporter Michael Pschibilla war beim Training dieser besonderen Mannschaft dabei.
Was für ein Sport. Die ganze Mannschaft in Handwerkerhosen, die Ärmel hochgekrempelt und dann geht's zur Sache. Besser gesagt, zur Fliese. Eine Fliese nach der anderen wird zugeschnitten, verlegt und fachmännisch verfugt.
Ich stehe da ein bisschen weiter über, oder?
Ja, genau. Hier sind Deutschlands beste Fliesenleger am Werk. Sie sind, kein Witz, die Nationalmannschaft der Fliesenleger. Und sie bereiten sich im Kasseler Handwerkerausbildungszentrum auf die Europameisterschaft vor, im Januar in Österreich. Da kommt es nicht nur auf Schnelligkeit an, erläutert Trainer Marcel Bayer.
Wir haben genaue Maße, die eingehalten werden müssen und das wird auch extrem nachgemessen. Die Verarbeitung der Schnitte, ob die Schnittkanten ordentlich ausgebildet worden sind, wie der Gesamteindruck ist, passt das Fugenbild, ist das einheitlich.
Marcel Bayer ist seit Juni Trainer des Teams. Er kommt aus Vellmar bei Kassel und ist vom Beruf, wie kann es anders sein, Fliesenlegermeister. Alle im Team sind professionelle Fliesenleger, denn das hier ist ein beruflicher Wettbewerb. Ähnlich wie die Feuerwehr bei ihren Wettkämpfen mit Schlauch ausrollen und Ziellöschen, wollen die jungen Fliesenleger im Wettkampf zeigen, was sie drauf haben. Jannik Schlachter, 21, stammt aus Baden-Württemberg.
Ich würde es vergleichen mit Sport. Es macht Spaß, sich zu messen. Bei den Wettbewerben geht alles unter Zeitdruck. Man muss einen guten Tag erwischen, dass man konkurrenzfähig ist und natürlich die Trainings. Wir haben viel Trainings, bis zu 10 Wochen im Jahr und die merkt man auch.
Hinter der Nationalmannschaft steht der Fachverband Fliesen und Naturstein. Der Verband macht damit Werbung für den Beruf, denn Fliesenlegernachwuchs wird dringend gebraucht, sagt Jürgen Kuhlmann von der Verbandsspitze.
Und das ist natürlich auch für die Personen, die da mit dabei sind, ein absolut prägendes Ereignis, das formt fürs ganze Leben.
Die Mitglieder der Nationalmannschaft haben ihren Beruf jedenfalls zum Hobby gemacht. Trainer Bayer aus Vellmar ist schon ganz zufrieden. Aber hier und da, sagt er mit kritischem Blick, muss noch was passieren.
Luft nach oben gibt es natürlich immer. Aber wir haben ein sehr hochmotiviertes Team, die sind ehrgeizig und pushen sich gegenseitig.
Und bis zur Europameisterschaft im Januar ist ja noch ein bisschen Zeit. Allerdings gehen die deutschen Fliesenleger auch mit großem Erwartungsdruck ins Rennen. Sie stellen nämlich den amtierenden Weltmeister.
Besondere Nationalmannschaft in Kassel, das Team der Fliesenleger. Der Trainer ist ein Hesse. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Sie finden uns täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.